Werbung.
Gürtelrose. Sie haben davon schon gehört? Aber wissen Sie auch, was hinter den Nervenschmerzen steckt und wie Sie Ihr persönliches Gürtelrose-Risiko ermitteln können? In dem Webinar Wissen kompakt von GSK beantwortet eine Expertin alle wichtigen Fragen. Sichern Sie sich einen Termin am 1., 10. oder 16. Oktober und seien Sie der Gürtelrose einen Schritt voraus. Anmelden unter gürtelrose.webinar-gesundheit.de.
Radioaktivität. Vielen wird ein kalter Schauer über den Rücken laufen, wenn sie das Wort nur hören. Man denkt sofort an Strahlenkrankheit und Atombomben oder auch an die schreckliche gute Laune und Aufgedrehtheit von Frühstücksradiomoderatoren.
Good morning.
Aber Radioaktivität kann auch heilen. Wir sprechen diesmal über die Frau, der wir dieses Wort verdanken, die der Medizin neue Bereiche eröffnet hat, die Nobelpreise in Physik und Chemie verliehen bekam und einen dritten in Medizin verdient gehabt hätte. Und die 5 Jahre nach ihrem zweiten Nobelpreis den Führerschein machte, um an den Fronten des Ersten Weltkriegs verletzte französische Soldaten retten zu können. Ich erzähle euch von fliegenden Universitäten, von verjüngender Schokolade, von Enthusiasmus und Sorglosigkeit, dem größten Skandal des Jahres 1911 und davon, was das alles mit Bier im Schwimmbecken zu tun hat.
Siege der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau.
Ich begrüße euch zu Siege der Medizin, dem Podcast von Gesundheit hören, dem Audioangebot der Apothekenumschau über Menschen, die Medizingeschichte geschrieben haben. Und manchmal, zum Beispiel heute, ganz nebenbei auch Physikgeschichte. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten und versuchen, Geschichte in Geschichten zu packen. Wir halten uns an die Fakten und schmücken sie ab und zu ein bisschen aus, um sie lebendiger zu machen. Natürlich immer mit Ansage. Mein Name ist Andrea Sawatzki und wir beginnen unsere heutige Zeitreise im Hafen von New York im Mai des Jahres 1921. Langsam und majestätisch schiebt sich die Olympic auf die Kais zu. 7 Tage hat das Schwesterschiff der Titanic für die Atlantiküberquerung gebraucht. Jetzt liegt der Ozean hinter ihr. Sie hat die Freiheitsstatue passiert. Und wenn die gebrechlich wirkende Frau im schwarzen Kleid auf dem Deck des Schiffes gehofft hat, dass auch der Olympic ein Eisberg in die Quere kommen und sie davon abhalten würde, ihr Ziel, New York, zu erreichen, so muss sie diese Hoffnung nun fahren lassen. Was für ein Krach, sagt die Frau und schüttelt den Kopf. Das ist kein Krach, sagt Eve, ihre jüngere Tochter, die rechts von ihr steht und einen Arm um die Hüfte ihrer Mutter gelegt hat. Das sind die Nationalhymnen. Eine nette Geste, bemerkt ihre Schwester Irene ironisch. Ich wünschte nur, sie würden sie nicht gleichzeitig spielen. Nur mit Mühe kann man die Marseillaise, den Dombrowski-Marsch und das Star-Spangled-Banner auseinanderhalten. Aber die zahlreichen französischen, polnischen und amerikanischen Fahnen am Kai helfen. 3 Orchester versuchen einander zu übertönen und der Olympic ihren Gruß zu senden. Ich mag diesen Trubel nicht. Violet Jessop, eine 33-jährige Stewardess, die dicht bei ihnen auf dem Vordeck steht, strahlt die Frau mit unverhohlener Begeisterung an. Aber dieser ganze Trubel ist Ihnen zu Ehren, Madame Curie. Marie Curie verzieht den Mund und nickt. Das ist ja das Problem. Sie sollten lieber Ihnen zu Ehren spielen, Miss Jessop, sagt sie. Sie haben immerhin 2 Schiffsuntergänge überlebt. Das soll Ihnen erst einmal jemand nachmachen. Violet Jessop war Stewardess auf der Jungfernfahrt der Titanic und wurde gerettet. 1916 war sie an Bord der Britannic, ebenfalls ein Schwesternschiff der Titanic, als die auf eine Mine lief und sank. Nur knapp entkam sie den riesigen Schiffsschrauben, als sich das Heck des Schiffes aufbäumte und es Bug voran im Ägäischen Meer versank. Die Stewardess zuckt mit den Schultern. Ach, das war doch nur Glück. Sie haben 2 Nobelpreise gewonnen. Das soll Ihnen erst mal jemand nachmachen. Ich muss sagen, entgegnet Madame Curie, dass ich mir ein wenig Sorgen gemacht habe, als ich erfuhr, dass Sie an Bord sind, Miss Jessop. Sie scheinen es regelrecht darauf abgesehen zu haben, Schiffe der Titanic-Klasse zu versenken. Violet Jessop kichert. Falls noch etwas passiert, bis wir anlegen, halten Sie sich einfach an mich. Ich habe Erfahrung. Kurz denkt Madame Curie über das Schicksal nach, über die Ungerechtigkeit des Glücks. Die eine überlebt 2 Schiffskatastrophen, der andere nicht einmal ein Pferdefuhrwerk. 15 Jahre ist Pierre jetzt tot und noch immer schmerzt es. Sie ruft sich zur Ordnung. Sie muss sich glücklich schätzen. Für all die Jahre, die sie mit ihm gemeinsam forschen konnte, für all ihre gemeinsamen Erfolge, für alles, was ihr allein gelang. Und auch für diese Gelegenheit, für die Einladung nach Amerika, für den Trubel und die Kakophonie der Blasorchester. Wenn ihr Gepäck auf dem Heimweg nur um 1 Gramm schwerer ist als jetzt, um 1 Gramm Radium, um genau zu sein, wird sich alles gelohnt haben. Am Ufer blitzen Lichter auf. Fotografen, denkt Marie Curie, Reporter. Seit die französische Presse 10 Jahre zuvor ihr Leben zu einem Albtraum gemacht hat, geht sie ihnen wo immer möglich aus dem Weg. Doch jetzt braucht sie sie. Und sie weiß, dass die amerikanische Presse ihr diesmal helfen wird. Mit unerträglichen Lobhudeleien und Würdigungen und haltlosen Übertreibungen. Sei tapfer, Mama, sagt Irene und zwickt sie zärtlich in den Arm. Nur ein paar Fragen beantworten und ein paar Hände schütteln. Und dann sind wir erst einmal im Hotel. Marie Curie wird viele Hände schütteln an diesem Maitag des Jahres 1921. So viele, dass die gesundheitlich angegriffene 53-Jährige den Arm danach einige Tage in einer Schlinge tragen muss. Und natürlich reagiert die Presse, wie erwartet, mit haltlosen Übertreibungen. Madame Curie plant, jeden Krebs zu besiegen, verkündet die New York Times am Tag danach auf der Titelseite. Bevor ich von Marie Curie erzähle, will ich ganz kurz etwas zur bemerkenswerten Geschichte von Violet Jessop sagen. Diese Frau überlebte tatsächlich den Untergang der Titanic und der Britannic und ein weiteres kleines Schiffsunglück auf der Olympic, mit der später Marie Curie nach New York reiste. Ob sie tatsächlich beide gemeinsam an Bord waren und eventuell sogar miteinander gesprochen haben, wissen wir leider nicht. Aber es erscheint möglich, da Violet Jessop zu dieser Zeit vermutlich noch für die Reederei der Olympic arbeitete. Auf einem Foto, das bei der Ankunft an Bord aufgenommen wurde, sieht man Marie Curie mit ihren beiden Töchtern Irene und Eve. Und statt der unsinkbaren Stewardess Violet Jessop sieht man die amerikanische Verlegerin Mary Maloney. Die hat Madame Curie nach Amerika geholt und ist für den Krach und Trubel bei der Ankunft verantwortlich. Aber das liegt alles noch in weiter Zukunft, als am 7. November 1867 in Warschau die kleine Maria Salomea geboren wird. Diesen Vornamen geben Bronisława und Władysław Szwadowski ihrer Tochter, dem jüngsten von 5 Kindern. Polen ist zu dieser Zeit russisch besetzt. Die letzte große und schließlich gescheiterte Erhebung gegen die Besatzungsmacht liegt erst 3 Jahre zurück. Und in seiner Folge verstärkt das Zarenreich die Repressionen und die Unterdrückung der polnischen Sprache und Kultur. Die Szwadowskis stammen beide aus dem niederen polnischen Adel. Doch ihre Familien sind im Zuge der Besetzung und der Aufstände verarmt. Und dennoch wächst Maria recht behütet auf. Die Mutter ist Schulleiterin an einem Mädchenpensionat. Die Stellung bringt der Familie auch eine Wohnung in einem hübschen 3-stöckigen Mietshaus direkt gegenüber des Pensionats ein. Marias Vater Władysław ist Lehrer.
Er unterrichtete dann als Lehrer für Mathematik und Physik an verschiedenen staatlichen und privaten Schulen in Warschau. Die naturwissenschaftliche Ausbildung, seine naturwissenschaftliche Expertise hat er dann weitergetragen an seine Kinder.
Das ist Professor Dr. Reinhard Wetzka. Er hat früher das Institut für molekulare Zellbiologie am Universitätsklinikum Jena geleitet. Er ist Doktor der Biophysik und hat im Bereich Biochemie und in der Krebsforschung gearbeitet. Als Maria ein Jahr alt ist, wird der Vater zum Direktor eines Gymnasiums befördert. Ihm steht damit auch eine große Dienstwohnung zu und die Familie zieht um. Am Gymnasium darf Władysław nur in russischer Sprache lehren. Daheim liest er seinen Kindern verbotene polnische Gedichte vor. Als die Obrigkeit den Unterricht in Naturwissenschaften an polnischen Schulen einschränkt, bringt er die nun nicht mehr gebrauchten Laborgeräte mit nach Hause.
Und vielleicht ist charakteristisch, dass in der gemeinsamen Wohnung es wie in einem Museum aussah. Überall standen Mikroskope, Wagen und andere naturwissenschaftliche Geräte. Und das hat sie angeregt, begeistert und führte dazu, dass sie jedes erreichbare Buch mit physikalischen Informationen, mit physikalischem Hintergrund, mit großer Begeisterung las.
Diese Begeisterung muss ein Lichtblick in einer Zeit schwerer Schicksalsschläge gewesen sein. Der Vater wird nach einigen Jahren von seinem Posten als Direktor entlassen, vermutlich wegen pro-polnischer Äußerungen oder der Verwendung der polnischen Sprache, und muss sich mit schlechter bezahlten Stellen zufrieden geben. Die Ersparnisse der Familie gehen durch geplatzte Investments verloren. Und natürlich müssen die Schwodowskis auch die Dienstwohnung verlassen. Sie finden eine Wohnung außerhalb des Stadtzentrums, die es ihnen erlaubt, ein kleines Internat zu betreiben. Mehrere Schuljungen ziehen bei ihnen ein, werden verpflegt und unterrichtet. Für die eigenen Kinder ist kaum noch Platz. Maria schläft auf einem Sofa im Esszimmer. Jeden Morgen um 6 muss sie es räumen, damit die Jungs ihr Frühstück bekommen können. Aber viel schlimmer trifft es ihre 14-jährige Schwester Sophia. Sie steckt sich bei einem der Schüler mit Typhus an und stirbt 1876. 2 Jahre später, im Alter von 10 Jahren, wird Maria zur Halbwaise. Ihre Mutter leidet seit Jahren an Tuberkulose und erliegt der Krankheit im Mai 1878. Im Herbst desselben Jahres kommt Maria auf ein öffentliches Gymnasium. 1883, mit 15, macht sie das Abitur als Klassenbeste und hat, einen Burnout. Oder eine Depression? Oder ist es das chronische Erschöpfungssyndrom? Ein Nervenzusammenbruch? Man liest viele Deutungen, die alle Spekulation bleiben müssen. Auf alle Fälle braucht sie eine Auszeit und lebt für ein Jahr bei Verwandten auf dem Land. Es wird, so sagt sie später, das sorgloseste und glücklichste Jahr ihres Lebens. Sie ist noch einmal Kind. Sie schreibt einer Freundin, dass sie viel schaukelt, durch den Wald stromert, Federball spielt und sich im Sommer mit Erdbeeren vollstopft. Es muss viel Musik gegeben haben und Tanzfeste. Die Schule, die Mathematik, die Wissenschaften sind vergessen. In einem Brief schreibt sie: Ich kann nicht glauben, dass Geometrie oder Algebra jemals existiert haben. Ich habe sie völlig vergessen. Ich stehe manchmal um 10 Uhr auf. Ich lese keine ernsthaften Bücher, nur harmlose kleine Romane. Manchmal lache ich über mich selbst und ich betrachte meinen Zustand der totalen Dummheit mit echter Befriedigung. Das Zitat stammt aus dem Buch Marie Curie, Alive, von Susan Quinn. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe. So oft wird das Bild einer begnadeten Wissenschaftlerin gezeichnet, die trotz Armut und Unterdrückung durch extrem harte Arbeit Unglaubliches geleistet hat. Und wisst ihr was? Dieses Bild ist absolut korrekt. Aber ich freue mich immer, wenn ich noch eine andere Seite entdecke. Vor allem, wenn es eine alberne Seite ist. Was können wir daraus lernen? Manchmal ist vielleicht ein Zustand absoluter Dummheit ein notwendiger Schritt auf dem Weg zur Klugheit und zum Nobelpreis. Man muss natürlich irgendwann auch wieder herauskommen aus diesem Zustand. Nach einem Jahr kehrt Maria nach Warschau zurück und legt die harmlosen Romane zur Seite. Sie will studieren, aber im besetzten Polen ist das als Frau unmöglich. Eigentlich. 1885, Maria ist 17, entsteht die Fliegende Universität als Zusammenschluss verschiedener Untergrundbildungseinrichtungen. Der Name rührt von den zahlreichen Ortswechseln her. Der Unterricht findet in polnischer Sprache in den Privatwohnungen von Professoren, den Lehrern der Studierenden oder in privaten Frauenpensionen statt. Alles muss vor den zaristischen Behörden geheim gehalten werden. Maria besucht die Kurse der Fliegenden Universität gemeinsam mit ihrer älteren Schwester Bronja. Natürlich können sie keinen formellen Abschluss erzielen und der einzige Karriereweg ist der einer Lehrerin an einer Mädchenschule. Bronja und Maria haben andere Pläne und schließen einen Pakt. Bronja würde nach Paris gehen, um Medizin zu studieren, und Maria würde in Warschau Privatunterricht geben und von ihrem Gehalt Bronjas Studium mitfinanzieren. Sobald Bronja in Paris eigenes Geld verdiente, würde sie Maria nachholen. Doch mit Unterricht ist nicht genug zu verdienen und Maria nimmt eine Stelle als Gouvernante an, also als Hauslehrerin, und zieht dafür erneut aufs Land. Die Zurawskis sind entfernte Verwandte des Vaters, sehr wohlhabend und heißen Maria herzlich willkommen. Kompliziert wird es, als sich Maria und Kazimierz, der 18-jährige Sohn der Familie, Hals über Kopf ineinander verlieben. Die Affäre wird geduldet, bis die beiden verkünden, sie wollten heiraten. Heiraten? Eine arme Verwandte, die als Bedienstete im Hause lebt? Kazimierz' Eltern treiben dem Sohn die Flausen aus. Im Nachhinein muss man ihnen wohl dankbar dafür sein, denn die große Liebe wartet noch auf Maria in der Stadt der Liebe. »1891 wird der Traum wahr. Maria, inzwischen 24 Jahre alt, folgt ihrer älteren Schwester nach Paris. Bronja ist schon seit 2 Jahren in Frankreich und hat gerade ihr Medizinstudium abgeschlossen. Als eine von nur 3 Frauen in einem Jahrgang mit mehreren tausend männlichen Absolventen. Sie hat geheiratet und ist schwanger, kurz gesagt, sie ist angekommen. Und erinnert sich natürlich an den Pakt mit ihrer Schwester und hilft Maria, in Paris Fuß zu fassen. Trotzdem ist die erste Zeit in Paris von bitterer Armut geprägt. Sie schreibt sich an der berühmten Sorbonne-Universität für ein Physikstudium ein und ändert dabei ihren Vornamen. Aus Maria wird Marie, vermutlich weil dieser Name in Frankreich gebräuchlicher ist. Eine Zeit lang lebt sie bei Bronja und ihrem Mann. Dann mietet sie eine kleine Dachgeschosswohnung in der Nähe der Universität mit wunderbarer Aussicht über Paris. Tja, heute wäre das wohl unbezahlbar. Damals liegen ganz oben die billigsten Wohnungen oder besser Zimmerchen. Hier leben die Bediensteten der gut situierten Bürger der unteren Etagen und Studenten, die sich nichts anderes leisten können. Marie lebt einfach und leistet sich keinen Luxus. Sie fällt vor Hunger in Ohnmacht, weil sie nicht genug zu essen hat und wohl auch von ihrem Studium so eingenommen ist, dass sie manchmal schlicht vergisst zu essen. Im Winter gefriert ihr das Wasser und sie muss alle Kleidung, die sie besitzt, auf dem Bett stapeln und unter diesen Haufen kriechen, um die Nächte zu überstehen. Und dennoch ist die junge Frau glücklich. Später erinnert sie sich, es war wie eine neue Welt, die sich mir eröffnete, die Welt der Wissenschaft, die ich endlich in aller Freiheit kennenlernen durfte.
Hey, ganz kleiner Einschub von mir. Ich bin Constanze Radnoti, Redakteurin bei Gesundheit Hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Und was ich bei meinem Job hier so cool finde, ist, wie abwechslungsreich er ist. Manche Aufgaben sind eher organisatorisch. Das heißt, ich stelle sicher, dass ein Projekt rund läuft und dass eine neue Podcast-Folge wirklich pünktlich erscheint. Und ich darf aber auch richtig tief eintauchen in Themen. Als Journalistin finde ich das nämlich besonders wichtig, über Themen aufzuklären und euch Fakten und gesicherte Informationen an die Hand zu geben, gerade auch, wenn es um unsere Gesundheit geht. Und genau das wollen wir mit unserem Podcast bei Gesundheit hören. Die findet ihr alle bei gesundheithoeren.de und natürlich überall sonst, wo es Podcasts gibt. Da könnt ihr sie dann auch abonnieren und bewerten. Wir freuen uns drüber.
Im Sommer 1893 schließt Marie Schwodowska das Physikstudium als beste ihres Jahrgangs ab. Trotz der Armut, trotz anfänglich großer sprachlicher und kultureller Hürden. Und als eine von nur 23 Frauen neben mehr als 1800 männlichen Studenten der wissenschaftlichen Fakultät der Sorbonne. Sie selbst hat darum übrigens nie ein großes Gewese gemacht, aber ich finde das verdammt beeindruckend. Und um das nochmal deutlich zu machen, sie ist die beste von allen, nicht nur die beste Frau ihres Jahrgangs. Ein Jahr später macht sie auch noch ihren Abschluss in Mathematik, allerdings nur als Jahrgangszweite. Wie es scheint, sind ihr Algebra und Geometrie doch wieder eingefallen. Noch während des Studiums bekommt sie ihren ersten kleinen Forschungsauftrag. Eine Organisation mit dem stolzen Namen Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale, zu Deutsch Gesellschaft zur Förderung der Nationalindustrie, beauftragt sie, die magnetischen Eigenschaften verschiedener Stahlsorten zu untersuchen. Der Physiker Josef Kowalski, der wie sie aus dem russisch besetzten Teil Polens stammt, hat eine Idee, wie er ihr helfen kann. Ein Kollege von ihm, der forscht doch ebenfalls an Magnetismus. Bestimmt habe der noch Platz in seinem Labor, ob er sie ihm eventuell vorstellen dürfe. Und so kommt es, dass an einem Tag im Frühjahr 1894 der damals 35-jährige Pierre Curie die größte Entdeckung seines Lebens macht. Nämlich eine junge Dame namens Marie Schwadowska, die in sein Labor spaziert und ihn um einen Platz zum Arbeiten bittet. So wird es zumindest manchmal etwas spöttisch behauptet, aber ich denke, das ist ein bisschen unfair. Pierre ist zu dieser Zeit schon ein erfolgreicher Forscher und Erfinder. Unter anderem hat er gemeinsam mit seinem Bruder Jacques die Piezoelektrik entdeckt und verschiedene Messgeräte erfunden, insbesondere ein Elektrometer, mit dem sich elektrische Ladungen und Potenziale messen lassen. Die Genauigkeit von Curies Gerät entspricht dabei den meisten heutigen digitalen Ladungsmessgeräten. Dieses Elektrometer wird später in unserer Geschichte noch eine Rolle spielen. Für Pierre scheint es beinahe Liebe auf den ersten Blick gewesen zu sein, für Marie anfangs eher eine Freundschaft, aus der sich langsam eine tiefe Liebe entwickelt. Eigentlich will sie zurück nach Warschau. Sie ist Patriotin und glaubt, der polnischen Sache dort am ehesten zu dienen. Pierre bemüht sich rührend um sie. Ach, es ist so romantisch. Statt Blumen zu schicken, schenkt er ihr einen Sonderdruck seiner letzten Arbeit. Über die Symmetrie in den physikalischen Erscheinungen, versehen mit der Widmung für Fräulein Schwadowska in respektvoller Freundschaft P. Curie. Im Sommer 1894 kehrt das Fräulein Schwadowska für einen Urlaub nach Polen zurück. Pierre schreibt, es wäre doch eine wunderschöne Sache, an die ich kaum zu glauben wage, gemeinsam durch das Leben zu gehen, hypnotisiert von unseren Träumen. Ihr Traum für ihr Land, unser Traum für die Menschheit, unser Traum für die Wissenschaft. Für diese wunderschöne Sache ist er sogar bereit, selbst nach Polen zu ziehen. Doch das wird nicht nötig sein. Marie findet im restriktiven Polen weder eine passende Lehr- und erst recht keine Forschungsstelle. Sie kehrt im Herbst desselben Jahres zurück nach Paris und akzeptiert Pierres Heiratsantrag. Sie heiraten am 26. Juli 1895, einem wunderschönen Sommertag, im Rathaus einer Kleinstadt in der Nähe von Paris. Die Zeremonie ist einfach. Die beiden tauschen keine Ringe aus. Statt eines Hochzeitskleides trägt Marie ein einfaches marineblaues Kleid, das sich in den Folgejahren noch als Laborkleidung nützlich machen wird. Die anschließende Hochzeitsreise führt Pierre und die frischgebackene Madame Curie in die Bretagne. Nicht in einer goldenen Kutsche, sondern auf zwei Fahrrädern, die von dem Geld gekauft wurden, das sie zur Hochzeit bekommen haben. Nach der Reise setzen die Curies ihre Arbeit fort. Sie untersucht die magnetischen Eigenschaften von Stahl, er forscht weiter an Kristallen. Zwei Jahre später wird ihre erste Tochter geboren, Irène Curie, die viele Jahre später die Familientradition fortsetzen und gemeinsam mit dem Ehemann einen Nobelpreis erhalten wird. Aber jetzt bin ich in der Zeit verrutscht. Bleiben wir erst einmal bei den Eltern und deren Weg zum Nobelpreis. Marie muss sich nun neben der wissenschaftlichen Arbeit um ein Baby kümmern. Pierre unterstützt zwar ihre Forschung und Karriere, aber so weit, dass er sich um Haushalt und Kinderbetreuung kümmern würde, geht die Unterstützung dann doch nicht. Fairerweise muss man natürlich dazu sagen, dass so etwas damals so weit außerhalb der Norm lag, dass wahrscheinlich beide überhaupt nicht auf die Idee gekommen sind. Die Situation bessert sich, als die Curies mit Pierres Vater zusammen in ein großes Haus am Rande von Paris einziehen und der Opa sich um die kleine Irène kümmern kann. Marie Curie hat große Pläne. Sie möchte in Physik promovieren und macht sich auf die Suche nach einem Thema. Nur ein paar Monate nach ihrer Heirat mit Pierre ohne Ring hatte das Foto eines Eherings die wissenschaftliche Welt in helle Aufregung versetzt. Der Ehering steckte an der Hand von Anna Bertha Röntgen und von der Hand selbst sind nur die Knochen zu sehen. Es ist eines der ersten Röntgenbilder. Wilhelm Konrad Röntgen selbst nannte seine Entdeckung X-Strahlen. Was für eine Sensation! Geheimnisvolle, unsichtbare Strahlen, die feste Stoffe durchdringen, zum Beispiel menschliches Gewebe und eine fotografische Platte belichten können. Man kann sich die Begeisterung vorstellen. Oder noch einmal in unserer Folge »Die Reise ins Ich«, Wilhelm Konrad Röntgen erfindet die X-Strahlen, nachhören. Im ganzen Röntgentrubel geht eine Entdeckung unter, die der französische Physiker Henri Becquerel nur wenige Monate später macht. Uranverbindungen senden ebenfalls Strahlen aus, die selbst in völliger Dunkelheit Fotoplatten belichten. Die Strahlung ist allerdings viel schwächer als Röntgens X-Strahlen. Man kann keine fancy Skelettfotos damit machen und so bleibt Becquerels Arbeit relativ unbeachtet. Marie Curie dagegen ist fasziniert. Wie kann es sein, so fragt sie sich, dass Uranverbindungen ohne äußeren Anstoß kontinuierlich Strahlen aussenden? Röntgens X-Strahlen können nur in Vakuumröhren unter erheblichem Energieaufwand erzeugt werden. Hier entstehen sie scheinbar spontan. Und ist Uran das einzige Element, das derartige Strahlen aussendet? Das Thema für die Doktorarbeit ist gefunden. Schon Becquerel hatte festgestellt, dass die Strahlung des Urans die Luft elektrisch leitfähig macht, nur in geringem Maße. Hier kommt Pierres geniales, supergenaues Elektrometer zu Hilfe, mit dem Marie Curie diesen Effekt präzise messen und die Stärke der Strahlung bestimmen kann. Anfangs scheint ihre Arbeit genau das zu werden, eine auf viele Kommastellen genaue Beschreibung eines Phänomens, das jemand anderes entdeckt hat. Wahrscheinlich bestehen mindestens 99% aller Forschung aus solchen wichtigen, aber unspektakulären Erbsenzählereien. Marie Curie aber geht noch einen Schritt weiter. Sie untersucht mit derselben Methode alle Arten von Materialien, die sie nur von Freunden und Laborkollegen bekommen kann. Sogar Gold ist darunter. Das Ergebnis ist immer dasselbe. Wenn es sich um eine Uranverbindung handelt, hängt die Stärke der Strahlung vom Anteil des Urans in der Verbindung ab. Bei Gold, Kupfer und allem anderen gibt es keine Strahlung. Am 17. Februar 1898 führt Marie Curie ihre Messungen an Uraninit durch, auch bekannt als Pechblende. Ein schwarzes Mineral, das damals zum Beispiel im erzgebirgischen Silberbergbau als Abraum anfiel. Schon mehr als 100 Jahre zuvor hatte der deutsche Chemiker Martin Heinrich Klapproth ein bis dahin unbekanntes Element aus der Pechblende isoliert und es Uran genannt. Weil Pechblende also Uran enthält, wundert es Marie Curie nicht, dass sie Becquerels geheimnisvolle Strahlen aussendet. Aber es gibt doch eine Überraschung.
Die haben ja ihre Experimente auf einem sehr einfachen Befund aufgebaut. Sie haben beobachtet, dass die Pechblende eine größere, stärkere Strahlung generiert im Vergleich zu den reinen Uransalzen. Und sie haben auf der Grundlage dieser einfachen Befunde an die Curies eine geniale Idee oder Hypothese entwickelt, dass die Pechblende unbekannte strahlende Elemente enthält, die mehr Strahlung produzieren als das Uran.
Das ist im Prinzip ungefähr so, als würde man von einer Weinschorle betrunkener werden als von unverdünntem Wein. Dafür wäre die einzige Erklärung, der Wein wurde nicht mit Wasser, sondern mit Schnaps verdünnt. Im Fall der Pechblende heißt das, neben dem Uran muss sie ein weiteres und sehr viel stärker strahlendes Element enthalten. Damit ist auch bewiesen, dass die vermeintliche Uranstrahlung keine spezifische Eigenschaft des Urans ist. Ein neuer Name muss her und sie erfindet ihn. Radioaktivität. Vom lateinischen Wort radius für Strahl und, naja, Aktivität eben. Ganz nebenbei zerstört Marie Curie damit eine jahrtausendealte Vorstellung. Das Atom, benannt nach dem altgriechischen Wort atomos, unteilbar, ist nicht das absolut Kleinste und Unteilbare. Da, so schreibt sie, Teilchen, die kleiner als Atome sind, emittiert werden. Das Atom, das mit chemischen Mitteln nicht weiter zerlegbar ist, ist hier sehr wohl zerlegbar. Mit anderen Worten, das Atom zerfällt. Ihr Mann Pierre lässt seine Arbeit an Kristallen ruhen und steigt voll in die Suche nach dem neuen Element ein. Bereits am 12. April, nur wenige Wochen später, wird ein von Marie geschriebener Bericht über ihre Entdeckungen an der Akademie der Wissenschaften in Paris verlesen. Irgendwann gegen Ende der wöchentlichen Sitzung, vor müden Zuhörern und zwischen Vorträgen über Hygienemittel und Froschlarven. Die Autorin steht nicht selbst am Podium, sondern muss einen befreundeten Wissenschaftler bitten, den Vortrag zu halten. Ausnahmsweise ist das nicht unbedingt Ausdruck des damaligen Patriarchats, sondern liegt schlicht daran, dass weder sie noch Pierre Curie Mitglieder der Akademie sind. 2 Tage später zerkleinern sie 100 Gramm Pechblende mit Hammer und Stößel und traktieren sie mit diversen chemischen Verfahren, um daraus das geheimnisvolle radioaktive Element zu isolieren. Wahrscheinlich muss man froh sein, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen, welche unglaubliche Plackerei auf sie zukommt. Aus 100 Gramm werden viele, viele Tonnen. In mühevoller Handarbeit zerkleinern und verarbeiten die Curies Unmengen von Pechblende. In einem Schuppen ohne Heizung und Lüftung und mit undichtem Dach.
Einmal hat sie selbst gesagt, manchmal musste ich einen ganzen Tag lang eine siedende Masse mit einer Eisenstange umrühren, die fast ebenso groß war wie ich. Wenn uns kalt war, stärkten wir uns mit einer Tasse heißen Tees, die wir im Ofen einnahmen. Und wir lebten trotzdem wie in einem Traum von einem Ziel erfüllt, welches die Isolation dieser hypothetischen neuen radioaktiven Elemente war.
Eines Tages bekommen sie Besuch von einem deutschen Kollegen, dem Chemiker Wilhelm Ostwald. Er beschreibt den Arbeitsplatz der beiden so.
So war es eine Kreuzung zwischen Stall und Kartoffelkeller. Und wenn ich nicht die chemischen Apparate auf dem Arbeitstisch gesehen hätte, hätte ich das Ganze für einen Witz gehalten.
Die beiden Curies und der Chemiker Gustave Bémont, der sie bei der Forschung unterstützt, ahnen nicht, wie gefährlich dieser Witz von einem Arbeitsplatz ist. Sie schieben ihre dauernde Müdigkeit und Schwäche auf die harte körperliche Arbeit. Im Herbst entzünden sich Marie Curies Fingerspitzen, doch all das scheinen nur Kleinigkeiten zu sein. Es sind die ersten Anzeichen der damals noch unbekannten Strahlenkrankheit. Doch die gefährliche Schufterei wird belohnt. Im Mai gelingt es ihnen, eine Probe herzustellen, die 17-mal so stark strahlt wie Uran. Im Juni erreichen sie die 150-fache Stärke, kurz darauf die 330-fache. Sie können anhand chemischer Methoden zeigen, dass nicht nur ein, sondern 2 neue, stark radioaktive Elemente in der Probe vorhanden sein müssen. Das erste von ihnen nennen sie nach Maries Heimat Polonium. Der direkte Nachweis misslingt zwar noch, dennoch bitten sie erneut einen anderen Forscher, diesmal den Entdecker der Uranstrahlung himself, Henri Becquerel, ihre Ergebnisse vor der Akademie der Wissenschaften vorzustellen. Marie Curies neuer Begriff radioaktiv betritt die Bühne der Wissenschaften. Ende November stellen sie schließlich ein Produkt her, das 900-mal so stark strahlt wie Uran. Anhand dieser Probe kann das 2. neue Element spektroskopisch nachgewiesen werden. Am 20. Dezember 1898 kritzelt Pierre Curie den Namen, auf den sie sich geeinigt haben, in sein Notizbuch. Radium, das Strahlende. 1902 gelingt es den Curies erstmals, 0,1 Gramm Radiumchlorid zu isolieren. Um mal kurz die Relationen klarzumachen, 7 Tonnen der Pechblende, die die Curies verwenden, enthalten gerade einmal 1 Gramm Radium. Okay, darunter kann sich jetzt niemand was vorstellen. Ich probier's mal so. Stellt euch ein Schwimmbecken vor, so ein großes, nach den olympischen Standardmaßen für die Langbahn. 50 Meter Länge, 25 Meter breit, 2 Meter tief. Wenn ihr da jetzt ein kleines Bier reinschüttet, habt ihr ziemlich genau so viel Bier im Schwimmbecken wie Radium in der Pechblende. Das Element Polonium werden die beiden übrigens nie isolieren. Sein Anteil ist noch viel geringer und es hat eine sehr geringe Halbwertszeit, aber auf diesen Aspekt gehen wir jetzt nicht näher ein. Im November 1903 erhalten Marie und Pierre Curie den Nobelpreis für Physik. Zitat: In Anerkennung der außerordentlichen Verdienste, die sie sich durch ihre gemeinsamen Forschungen über die von Professor Henri Becquerel entdeckten Strahlungsphänomene erworben haben. Sie teilen sich den Preis mit eben Henri Becquerel. Marie Curie ist damit die erste Frau, die den berühmtesten Preis der Welt zugesprochen bekommt. Und vielleicht sollte ich dazu sagen, dass das Nobelpreiskomitee anfangs nur Herrn Curie nominiert. Es bedarf Pierres kategorischer Weigerung, den Preis ohne seine Frau anzunehmen und einiger Überzeugungsarbeit durch andere Wissenschaftler, bevor man sich dazu durchringen kann, auch Marie Curie auszuzeichnen. Ist ja auch verständlich. Schlimm genug, dass Frauen sich überhaupt in solche Männerangelegenheiten wie Wissenschaften einmischen und jetzt fangen sie auch noch an, den Herren die Preise wegzunehmen. Die Öffentlichkeit hat auch Probleme, sich daran zu gewöhnen. Eine französische Zeitung versucht rührend und offenbar ohne tiefgreifende Recherche, die Vorstellung einer Frau im Labor in eine akzeptable Schublade zu stopfen. Sie macht eine romantische Kitschgeschichte daraus und schreibt: Eine Idylle in einem Physiklabor, so etwas hat es noch nie gegeben. Schöne Idylle in einer zugigen Blechhütte zwischen Tonnen von schwarzem Stein mit Hämmern und siedenden Kesseln, die mit mannsgroßen Stangen umgerührt werden. Eine strahlende Idylle. Eine Idylle, die krank macht. Zur Nobelpreisverleihung 1903 können Pierre und Marie Curie nicht anreisen. Wegen ihrer Lehrverpflichtungen und weil Marie Curies Gesundheitszustand es nicht zulässt. 1905 reist schließlich Pierre allein nach Stockholm und holt die Nobelpreisrede nach. Beide leiden unter immer stärkeren Symptomen und beginnen die Auswirkungen der Radioaktivität auf ihren Körper zu studieren. Einmal klebt sich Pierre ein Pflaster mit einem Radiumpräparat an den Unterarm und belässt es dort für 10 Stunden. Später notiert er: Die Haut hat sich auf einer Fläche von 6 Quadratzentimetern gerötet. Das Aussehen ist dem einer Verbrennung ähnlich, doch ist die Haut nicht oder kaum schmerzhaft. Am 20. Tag bildeten sich zuerst Krusten, dann eine Wunde. 52 Tage nach der Bestrahlung bleibt noch eine Fläche von 1 Quadratzentimeter, die einen ins Grau spielenden Ton annimmt, der darauf schließen lässt, dass eine tiefere Verwundung vorliegt. Marie verliert besorgniserregend an Gewicht und Pierre wird immer wieder von Schmerzen heimgesucht. Beide fühlen sich dauernd schwach. Auch zahlreiche andere Forscher berichten von Verbrennungen, doch niemand ahnt, wie gefährlich die Strahlung wirklich ist. Schon vor der Entdeckung der Curies, ab den späten 1890er Jahren, beginnt auch die medizinische Anwendung von Strahlung. Zuerst der Röntgenstrahlung, später dann auch des Radiums. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass Strahlung Hautzellen scheinbar ohne Nebenwirkungen und große Schmerzen verbrennen und veröden kann, so wie Pierre Curie es in seinem Selbstversuch beschreibt. Kann man sie auch einsetzen, um gezielt zum Beispiel Tumore zu zerstören? 1896 behandelt der österreichische Arzt Leopold Freund ein 5-jähriges Mädchen, das ein stark behaartes Muttermal am Rücken hat, mit Röntgenstrahlung. Mit Erfolg. Die Haare fallen ohne Schmerzen büschelweise aus. Zwar entstehen durch die Behandlung selbst oberflächliche Geschwüre, doch die können chirurgisch entfernt werden. Der Fall gilt als die erste erfolgreiche Strahlenbehandlung. Die Patientin wurde 80 Jahre alt. Da war sicher eine Menge Glück im Spiel, denn natürlich wissen wir, dass der aus heutiger Sicht primitive und sorglose Umgang mit Röntgenstrahlung und Radioaktivität kreuzgefährlich war. Radium verspricht gegenüber Röntgenbestrahlung große Vorteile. Die abgegebene Strahlung ist viel energiereicher, vor allem aber braucht man keine Stromversorgung. Das ermöglicht die Entwicklung der Brachytherapie oder internen Bestrahlung. Dabei wird eine kleine Menge Radium zum Beispiel in einen Stoffbeutel verpackt, der dann chirurgisch in unmittelbarer Nähe eines Tumors befestigt wird. So versucht man, diesen gezielt zu zerstören. Pierre Curie schlägt diese Methode bereits 1901 vor und 1903 gelingt der amerikanischen Ärztin Margaret Cleaves in New York die erste Behandlung einer Patientin mit inoperablem Gebärmutterhalskrebs. Sie legt den Grundstein für eine Therapie, die seither unzähligen Frauen das Leben gerettet hat. Wenn ihr mehr dazu wissen oder eine wirklich unglaubliche Geschichte über Unsterblichkeit und Hybris hören wollt, dann hört euch unbedingt unsere Episode über die unsterbliche Henrietta Lacks an. Das Radium löst unterdessen einen regelrechten Hype aus. Zuerst unter Forschern, bald auch unter Geschäftsleuten und in der Öffentlichkeit. Die Faszination hängt sicher nicht nur mit diesen ersten medizinischen Experimenten und Erfolgen zusammen, sondern auch mit einer faszinierenden Eigenschaft des Elementes. Marie Curie schreibt darüber später: Überall sahen wir die schwach leuchtenden Umrisse der Gläser, in denen unsere Präparate aufbewahrt waren. Dies war ein wirklich herrlicher Anblick. Die glühenden Röhrchen sahen wie winzige Zauberlichter aus. Die folgende Radiummanie erscheint uns heute vollkommen skurril. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass damals die Auswirkungen der Radioaktivität auf den menschlichen Körper noch nicht erforscht sind. Geringe Mengen stark verdünnten Radiums führen nicht zu Verbrennungen. Das Wort Strahlenbelastung ist noch nicht erfunden. In den folgenden Jahrzehnten erscheinen unzählige mit Radium versetzte Medizin- und Kosmetikprodukte, die Gesundheit und Schönheit versprechen und behaupten, die Strahlung würde die natürliche Lebenskraft unterstützen. Cremes, Zahnpasta, Mineralwasser. Heilstätten bieten Radiumbäder an, für die Damen gibt es Radium-Lippenstifte und für die Herren Radium-Zäpfchen gegen Impotenz. 1930 bewirkt die Burg und Braun Schokoladenfabrik in Cottbus ihre Radiumschokolade mit dem Slogan Das ganze Jahr im Radiumbade durch Burg Braun Radium Schokolade. In ihren Anzeigen verspricht die Firma, das Radium wird in einer den Geschmack absolut rein erhaltenden Weise zugefügt. Das Geheimnis ihrer raschen, durchgreifenden Wirkung beruht darauf, dass das Radium aus der Edelschokolade ohne Verzug in die Blutbahn und so in alle Organe, in das Zentralnervensystem, in die Drüsen, in die Nerven bis in die letzten Verästelungen und Zellen gelangt. Die gesundmachende, gesundheiterhaltende, verjüngende Wirkung der Burg Braun Radiumschokolade ist also durchaus sichergestellt. Nicht alles, was mit dem Wort Radium daherkommt, ist auch radioaktiv. Viele Hersteller nutzen es einfach als Markennamen, um so vom Hype zu profitieren. Radium-Kondome etwa oder die Zigarettenmarke Radium einer badischen Zigarettenfabrik enthalten das Element nur im Namen. Das bekannteste Beispiel für die tatsächliche Verwendung von Radium sind wahrscheinlich die Leuchtziffern von Armbanduhren. Gut dokumentiert ist das tragische Schicksal der sogenannten Radium Girls, Fabrikarbeiterinnen, die in den 1920er Jahren in den USA radiumhaltige Leuchtfarbe auf die Ziffernblätter auftragen. Und zwar mit dünnen Pinseln, die sie während der Arbeit immer wieder anlecken, um besonders dünne Striche malen zu können. Viele von ihnen erkranken schwer. Ihre Zähne fallen aus, sie leiden an zahlreichen Knochenbrüchen, an Anämie, Blutarmut, bei einigen verformt sich der Kiefer aufgrund von Tumoren im Kieferknochen. Viele von ihnen sterben an den Folgen der Radiumvergiftung. Das Schicksal der Radium Girls trägt in den Jahren danach wesentlich dazu bei, die Gefahren der Radioaktivität endlich zu erkennen. Aber zurück zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Nach der Verleihung des Nobelpreises wird für die Curies vieles leichter. Sie sind internationale Berühmtheiten. Die Laborbedingungen verbessern sich. Sie werden derart mit Preisen, Ehrungen und Aufmerksamkeit überhäuft, dass sie sich manchmal die frühere Ruhe und Anonymität zurückwünschen. 1904 wird ihre zweite Tochter Eve geboren. Wären da nur nicht die gesundheitlichen Probleme. Vor allem Pierre geht es immer schlechter. Doch er wird nicht an der Strahlenkrankheit sterben. Der 19. April 1906 ist ein regnerischer Donnerstag in Paris. Trotz aller Beschwerden hat Pierre Curie ein volles Programm. Den Morgen hat er im Labor verbracht, danach ein Mittagessen mit der Vereinigung der Professoren der naturwissenschaftlichen Fakultäten eingenommen und eine Rede über die Verbesserung der Bedingungen von Nachwuchswissenschaftlern und die Vermeidung von Laborunfällen gehalten. Ein Treffen mit seinem Verleger muss wegen eines Streiks ausfallen. Pierre Curie macht sich stattdessen mit seinem Regenschirm bewaffnet auf den Weg zur Bibliothek. Vielleicht ist er in Gedanken schon beim Abendessen, zu dem er einige Kollegen nach Hause eingeladen hat, oder bei seinen Töchtern. Vielleicht denkt er über wissenschaftliche Fragen nach. Er eilt bei dichtem Regen über eine Straße und bemerkt den Pferdewagen nicht, der auf ihn zurollt. Pierre Curie stirbt an Ort und Stelle. Als sein Vater von dem Unfall hört, fragt er, wovon hat er diesmal geträumt? Marie Curie steht unter Schock. 2 Tage lang kann sie wie auf Autopilot die Betreuung der Kinder organisieren, Verwandte informieren, die Überführung der Leiche in das Haus der Familie veranlassen, dann bricht sie zusammen. Später schreibt sie: Wir haben dich am Samstagmorgen in den Sarg gelegt. Wir haben dein kaltes Gesicht zum letzten Mal geküsst. Wir waren für ein gemeinsames Leben geschaffen und unsere Verbindung musste es sein. Dein Sarg wurde geschlossen und ich konnte dich nicht mehr sehen. Ich habe nicht zugelassen, dass sie ihn mit dem schrecklichen schwarzen Tuch bedecken. Ich bedeckte ihn mit Blumen und setzte mich daneben. Alles ist vorbei. Es ist das Ende von allem. Von allem. Von allem. Die Arbeit hilft ihr aus der Verzweiflung. Während sich der Schwiegervater um die Kinder kümmert, verbringt sie ganze Tage im Labor. Im Sommer bietet ihr die Sorbonne-Universität an, Pierres nun freien Lehrstuhl für Physik einzunehmen. Naja, fast. Sie soll die Arbeiten und die Verantwortung ihres verstorbenen Ehemanns übernehmen, während der Lehrstuhl offiziell unbesetzt bleibt. Erst 2 Jahre später kann man sich dazu durchringen, ihr eine ordentliche Professur zu übertragen. 1910 kann Marie Curie einen internationalen Radiumstandard schaffen und etablieren. Vor allem in der Medizin sind eine genaue Messung und ein Eichstandard notwendig, um verlässlich dosieren zu können. Im folgenden Jahr beginnt Marie Curie eine Affäre mit dem Physiker Paul Lanvin, einem früheren Schüler ihres Mannes, mit dem sie schon länger eine Freundschaft verbindet. Lanvin ist verheiratet, doch schon 1910 ist seine Ehe so zerrüttet, dass er daheim auszieht und sich eine Wohnung in Paris sucht, nicht unweit von Marie Curies Laboratorium. Bald machen Gerüchte über die Beziehung der beiden die Runde und Lanvin beschließt, sich von seiner Frau scheiden zu lassen. Als er und Marie Curie im Sommer 1911 auf einer Konferenz in Brüssel sind, wird aus den Gerüchten der Skandal des Jahres. Verschiedene Zeitungen sind, vermutlich durch Madame Lanvin, in den Besitz von intimen Briefen des Paares gekommen und drucken sie ab. Viele Zeitungen greifen vor allem Marie Curie an. Sie, die Polin, habe die Ehe der Lanvins, eine gute französische Ehe, zerstört. Logisch, entweder sind die Frauen schuld oder die Ausländer, und sie ist beides. Für viele noch schwerer wiegt die Behauptung, sie sei Jüdin, eine falsche Behauptung, die ausschließlich darauf beruht, dass ihre Eltern ihr den 2. Vornamen Salomea gegeben haben. In manchen Zeitungen wird spekuliert, die Affäre habe schon viele Jahre zuvor begonnen und Pierre Curie in den Selbstmord getrieben. Als Marie Curie von der Konferenz nach Frankreich zurückkehrt, hat sich ein Mob vor ihrem Haus versammelt, in dem ihre verängstigten Töchter auf sie warten. Irène ist da 14 und Eve gerade 7 Jahre alt. Noch während der Skandal tobt, erhält Marie Curie die Nachricht, dass ihr ein 2. Nobelpreis zugesprochen wurde. Der Nobelpreis für Chemie, den sie sich diesmal mit niemandem teilen muss. Er wird ihr verliehen für ihre Verdienste um den Fortschritt der Chemie durch die Entdeckung der Elemente Radium und Polonium, durch die Isolierung von Radium und die Untersuchung der Natur und der Verbindungen dieses bemerkenswerten Elements, wie es in der Begründung heißt. Sie habe damit das Verständnis der Natur des Atoms revolutioniert und der Medizin neue Felder erschlossen. Marie Curie ist der erste Mensch, der 2 Nobelpreise erhält. Und die einzige Frau, die überhaupt einen Nobelpreis in einer wissenschaftlichen Disziplin bekommen hat. Sie wird es bleiben, bis ihre Tochter Irène und deren Mann Frédéric Joliot-Curie 1935 ebenfalls mit dem Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet werden. Unter dem Eindruck des Skandals in Frankreich kommen der schwedischen Akademie der Wissenschaften Zweifel an ihrer Wahl. Man versucht, sie dazu zu überreden, wenigstens der Preisverleihung fernzubleiben. Wütend schreibt sie zurück: Der Preis wurde für die Entdeckung von Radium und Polonium verliehen. Ich glaube, dass es keine Verbindung zwischen meiner wissenschaftlichen Arbeit und den Tatsachen des Privatlebens gibt. Zahlreiche Kollegen setzen sich für sie ein, unter anderem Albert Einstein, und bestärken sie darin, nach Schweden zu reisen.
Zwischen Einstein und Curie gab es auch sehr erfreuliches, menschliches Verständnis. Beide haben ausgedehnte Wanderungen in den Schweizer Alpen mit sicher hochkarätischen Gesprächen gemacht. Und Einstein hatte einmal über Marie Curie gesagt, sie war von einer Stärke und Lauterkeit des Willens, von einer Unbestechlichkeit und Objektivität des Urteils, die selten in einem Menschen vereint sind.
Am 10. Dezember 1911 nimmt Marie Curie in Stockholm den Preis entgegen. Doch sie kann ihren Triumph nicht genießen. Sie leidet an starken Depressionen und akuten Nierenproblemen. Sie flieht vor der Presse. Unter falschem Namen verbringt sie einen Monat in einer Privatklinik. Dann zieht sie sich unter ihrem Geburtsnamen Schwodowska in ein Haus außerhalb von Paris zurück und verbringt mehrere Wochen in England. Erst im Dezember 1913 kehrt sie in ihr Labor zurück. Wenige Monate später beginnt der Erste Weltkrieg. Schon in der zweiten Woche des Krieges beschließt Marie Curie mitzuhelfen, ihre neue Heimat Frankreich gegen Deutschland zu verteidigen. Ihr erster Gedanke ist, ungenutzte Röntgeneinrichtungen aus Laboren zu medizinischen Apparaten für Lazarette umzufunktionieren. Doch bald hat sie eine bessere Idee. Was wirklich gebraucht wird, sind mobile Röntgeneinrichtungen. Schon am 1. November 1914 fahren Marie Curie, ihre 19-jährige Tochter Irène, ein Mechaniker und ein Chauffeur, ein von ihr ausgestattetes Röntgenfahrzeug in ein Hospital 30 Kilometer hinter der Front und beginnen, Verwundete zu röntgen. Im Verlauf des Krieges wird sie 20 Röntgenfahrzeuge ausrüsten, hunderte Krankenschwestern in Intensivkursen zu Röntgentechnikerinnen ausbilden und bei der Einrichtung zahlreicher radiologischer Zentren helfen, in denen 1,2 Millionen Soldaten untersucht und behandelt werden. Im Sommer 1916 macht sie schließlich den Führerschein, um ihre Wagen auch selbst an die Front fahren zu können. Französische Soldaten nennen die Röntgenfahrzeuge bald Petite Curie, kleine Curies. Die Röntgengeräte werden mit Hilfe eines Dynamos mit Strom versorgt, der wiederum vom Motor des Fahrzeugs angetrieben wird. Der große Vorteil dieser mobilen Stationen ist neben der Schnelligkeit der Umstand, dass Verletzte nicht erst lang und unter äußerst ungünstigen Umständen zu weit entfernten Hospitälern transportiert werden müssen. Noch in der Nähe der Front können Kugeln oder Splitter lokalisiert werden und gegebenenfalls sofort eine Operation veranlasst werden. Nach dem Krieg übernimmt Marie Curie die Leitung des Radiuminstituts in Paris. Das Institut war 1909 gegründet worden und befasst sich unter anderem mit der Erforschung medizinischer Einsatzmöglichkeiten der Radioaktivität. Unter Marie Curie wird es ganz auf diesen Zweck ausgerichtet, vor allem auf Untersuchung, Anwendung und Weiterentwicklung der Brachytherapie. Doch das Institut hat ein kleines Problem. Es hat nicht genug Radium. Zwar werden das Element oder besser gesagt verschiedene Radiumverbindungen inzwischen industriell hergestellt und niemand muss mehr in zugigen Schuppen Tonnen von Pechblende per Hand verarbeiten, aber die Herstellung ist immer noch sehr aufwendig und vor allem teuer. Das Institut, das von der Frau geleitet wird, die das Element entdeckt und erstmals isoliert hat, besitzt nur noch 1 Gramm der kostbaren Substanz. Ein weiteres Gramm würde das Institut ungefähr $100.000 kosten. Inflationsbereinigt entspricht das so um die 1,5 Millionen Euro heute. Zu viel für das Radiuminstitut. 1920 gibt Marie Curie der amerikanischen Journalistin und Herausgeberin Mary Maloney ein Interview, in dem sie von ihrem sehnlichsten Wunsch erzählt. Ein zweites Gramm-Radium für ihr Institut, um mit aller Kraft weiter an der Entwicklung der Strahlentherapien forschen zu können. Maloney startet daraufhin in den USA eine, Crowdfunding-Kampagne. Im Mai hat sie $82.000 an Spenden eingesammelt und gibt die Produktion des Radiums in Auftrag. Um auch den Rest des Geldes aufzutreiben, überzeugt sie Marie Curie, sich gemeinsam mit ihren Töchtern Irene und Eve auf der Olympik einzuschiffen und nach Amerika zu reisen. Und damit sind wir wieder am Anfang dieser Folge und gleichzeitig fast an ihrem Ende angelangt. Madame Curie plant, jeden Krebs zu besiegen. So hat die New York Times bei ihrer Ankunft in den USA getitelt. Natürlich hat Madame Curie nichts dergleichen behauptet, sondern nur angekündigt, mit dem Radium die Forschung an besseren Krebstherapien fortzusetzen. Wie auch immer, diesmal schadet ihr die unsaubere Arbeit der Presse nicht. Die Reise mit ihren Töchtern durch Amerika wird ein Riesenerfolg. Und Ende Mai überreicht ihr der amerikanische Präsident Warren Harding im Weißen Haus 1 Gramm Radium in einem bleiummantelten Koffer. Langsam setzt sich die Erkenntnis durch, dass Radium kein Wellnesspräparat ist und Radioaktivität krank macht. Für Marie Curie, die Frau, die beidem den Namen gab, kommt diese Erkenntnis viel zu spät. Die Zeit, die ihr bleibt, nutzt sie gut. Unter ihrer Führung wird das Radium-Institut in Paris zu einer der führenden Forschungseinrichtungen zu Radioaktivität und Strahlenmedizin. 1925 initiiert sie die Einrichtung eines weiteren Radium-Instituts in Warschau, das heute den Namen Nationales Forschungsinstitut für Onkologie Maria Schwodowska-Curie trägt. 1922 wird sie Mitglied des Internationalen Komitees für geistige Zusammenarbeit, des Vorläufers der UNESCO, wo sie unter anderem zusammen mit Albert Einstein an der Koordination von internationaler Forschung arbeitet. 1929 besucht sie nochmal die USA, 8 Jahre nach ihrer ersten Reise, und bringt wieder 1 Gramm Radium mit zurück, diesmal für das Institut in Warschau. Anfang 1934 besucht sie ihre alte Heimat Polen und das neue Institut ein letztes Mal. Sie muss gewusst haben, dass es ein Abschied ist. Marie Curie leidet an aplastischer Anämie, einer seltenen Krankheit, bei der die Zahl der blutbildenden Stammzellen im Rückenmark sinkt und es zu Blutarmut kommt, zur Anämie. Mit großer Sicherheit ist die Strahlenbelastung während ihrer Forschungsjahre Ursache der Erkrankung. Am 4. Juli 1934 stirbt Marie Curie und verpasst die Nobelpreisvergabe an ihre Tochter, der zweiten Frau mit einem Nobelpreis in den Naturwissenschaften, um 1,5 Jahre. Vielen Dank an unseren Gesprächspartner in dieser Folge, Professor Dr. Reinhard Wetzka. Und natürlich vielen Dank an euch fürs Zuhören. In unserer nächsten Folge geht es tiefer in die Vergangenheit, ins 16. Jahrhundert, zu einem Mann, der als Luther der Medizin bezeichnet wurde. Und der diesen Vergleich überhaupt nicht mochte, denn wer ist schon dieser Luther im Vergleich zu ihm, dem großen Philippus Theophrastus Bombast von Hohenheim, genannt Paracelsus? Bis es soweit ist, möchte ich euch unbedingt die Hörspielserie Taxi ins Mich empfehlen, zumindest wenn ihr Kinder habt oder ein bisschen Kind geblieben seid. Die 3 Kinder, Tessa, Ella und Yassin, gehen auf Abenteuerreise in den menschlichen Körper und lernen dabei, wie er funktioniert, von den verschlungenen, hell erleuchteten Gängen des Gehirns bis in die dunklen, abgelegenen Ecken des Darms. Findet ihr bei gesundheit-hören.de und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Andrea Sawatzki und ich freue mich aufs nächste Mal.
Siegel der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Executive Producers Gesundheit hören. Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Executive Producers WakeWord, Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Autor und Regisseur Volker Strübing. Redaktion, Recherche und Unterstützung Volker Strübing, Johanna Magdalena Schmidt, Josefine Ahleit und Sarah Möser. Redaktion Gesundheit hören Konstanze Radnoti und Kari Kungel. Medizinisch-pharmazeutischer Faktencheck Dr. Andreas Baum, Dr. Roland Mühlbauer und Dr. Martin Allwang. Produktionsleitung Josefine Ahleit. Sounddesign Philipp Klauer. Komposition Johannes Cornelius. Produziert von den Wake World Studios in München.